Hallo und herzlich willkommen zur 113. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror. Diese Folge haben wir in Erinnerung an den antisemitischen, rassistischen und misogynen Anschlag von Halle und Widersdorf an Yom Kippur 5780, den 9. Oktober 2019 aufgenommen. Bei dem Anschlag wurden Jana L. und Kevin S. ermordet und mehrere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt und traumatisiert. Wir haben für diesen Podcast mit Überlebenden des Anschlags gesprochen. Mit Ismet Tekin, der heute die Projektkoordination im Tekiz, dem Raum der Erinnerung und Solidarität, mitgestaltet. Der Raum ist als Erinnerungsort aus dem zweiten Tatort, dem ehemaligen Imbiss Kiezdöner, hervorgegangen. Wir haben mit Max Priworotzki, dem Gemeindevorsitzenden der jüdischen Gemeinde zu Halle, gesprochen. Ihr hört auch Naomi Henkel-Gümbel. Sie hat früher als Verhaltenstherapeutin gearbeitet und beschäftigt sich heute mit der Herstellung und Vermarktung koscheren Weins aus Deutschland. Auch zu hören ist Molly Schafmann, Absolventin der Johns Hopkins University School of Advanced International Studies. Sie ist Seelsorgerin an der Georgetown University und dort Gründungsdirektorin für Programmgestaltung der interreligiösen muslimisch-jüdischen Koalition. Sie spricht auf Englisch in diesem Podcast und wir werden ihre Statements übersetzen. Außerdem hört ihr Christina Feist. Sie ist promovierte Historikerin, Philosophin und Journalistin. Alle unsere SprecherInnen waren NebenklägerInnen im ersten Gerichtsverfahren gegen den Attentäter von Halle. Dieses Gerichtsverfahren lief in Magdeburg vom 21. Juli bis 21. Dezember 2020. Wir haben diesen Podcast nicht alleine gestaltet, sondern zusammen mit Rachel Spicker gemacht. Sie ist heute auch Teil der Moderation. Rachel ist Sozialwissenschaftlerin, systemische Beraterin und Prozessbegleiterin. Sie unterstützt die Überlebenden des Anschlags von Halle und Widersdorf. Sie ist Mitglied der Soli-Gruppe 9. Oktober, Mitorganisatorin des Festivals of Resilience und setzt mit Überlebenden künstlerische und bildungspolitische Projekte zum selbstbestimmten Gedenken und Erinnern um. Sie arbeitet unter anderem bei der mobilen Opferberatung Sachsen-Anhalt.
Ja, vielen Dank, dass wir den Podcast zusammen gestalten können. Wir haben mit den Überlebenden, die hier zu Wort kommen, vor dem antisemitischen Anschlag auf die Heaton Park Hebrew Congregation Synagogengemeinde in Manchester in der UK gesprochen, bei dem Adrian Dolby und Melvin Kravitz ermordet wurden. Und auch wenn wir diese Aufnahmen zeitlich vor diesem Ereignis gemacht haben, lässt sich vieles von dem Gesagten sehr wohl auch auf diesen weiteren antisemitischen Anschlag beziehen. Also nicht nur der Zeitpunkt der Tat, dass der Anschlag eben an Yom Kippur verübt wurde, die Tatausführung und die Reaktion der Gemeindemitglieder und der Sicherheitsbehörden, die auch dieses Mal die Synagoge nicht geschützt haben, rufen Erinnerungen an Halle wach. Wieder waren auch Namen und Bilder des Attentäters schneller und weiter verbreitet als die der Ermordeten. Wieder werden auch in den Medien Fotos von den Leichen gezeigt und diese bedenkenlos geteilt. Wieder werden Betende direkt abgelichtet, blutverschmiert, in Tränen verletzt und ohne jeglichen Schutz vor dem Medienansturm. Es wird nicht darüber nachgedacht, wie sich diese Bilder bei uns, aber eben auch vor allem bei den Angehörigen und Überlebenden einbrennen werden, die diese Bilder eben nicht mehr loswerden. Und wieder werden auch Angehörige und Überlebende um ihre Narrative und ihre Deutungshoheit kämpfen müssen. Denn auch wie gesellschaftlich mit der Tat umgegangen wird, unser Umgang birgt eben ein hohes Potenzial zur Reaktivierung von Traumata. Wir gedenken der beiden Ermordeten, wir hoffen auf eine schnelle Genesung der Verletzten und sind mit unseren Gedanken bei den Angehörigen und Überlebenden des Anschlags.
Dieser Podcast erscheint vor dem 6. Jahrestag des antisemitischen, rassistischen und misogynen Anschlags von Halle und Widersdorf und ihr könnt euch in den nächsten Tagen am gemeinsamen Gedenken beteiligen.
Genau, wie die Jahre zuvor ist auch einiges zu den Jahrestagen geplant. Am 9. Oktober gibt es wieder das Gedenken in der jüdischen Gemeinde zu Halle um 12 Uhr. Und unsere Freundinnen von Halle gegen Rechts machen in Halle selbst auch von 14 bis 16 Uhr einen Gedenkrundgang entlang der ersten drei Tatorte. Und wir als Soli-Gruppe 9. Oktober machen zusammen mit dem Tekiz wieder eine Kundgebung vor dem Tekiz von 16 bis 18 Uhr. Das Motto der Kundgebung ist dieses Jahr am 9.10. und 364 Tage im Jahr Räume des Erinnerns schaffen. Und wir möchten mit diesem Motto der Kundgebung auf zwei Aspekte aufmerksam machen. Zum einen, dass die Folgen des Anschlags und das Erinnern an diesen Tag Angehörige, Überlebende und Betroffene jeden Tag beschäftigen und eben nicht nur dann, wenn es die gesellschaftliche Aufmerksamkeit gibt am 9. Oktober. Und zum anderen wollen wir dafür sensibilisieren, dass es viele verschiedene Räume des Gedenkens und Erinnerns gibt und es diese auch braucht. Erinnern als Kollektiv ist wichtig, aber Erinnern auch, ist auch sehr persönlich, sehr individuell und immer dynamisch und kann eben auch für jede Person, die diesen Tag erlebt und überlebt hat, was sehr Unterschiedliches bedeuten und sich über die Zeit verändern. Und daher finden wir, dass es verschiedene Räume des Erinnerns braucht und wir wollen diese Räume erhalten und gemeinsam tragen. Der Teekiez ist ein solcher Raum, aber auch das Festival for Resilience, was du gerade schon angesprochen hast, ist so ein Raum. Das Festival wurde von jüdischen Überlebenden mit UnterstützerInnen vor 6 Jahren ins Leben gerufen und findet seither jedes Jahr in Berlin und auch mit ein paar Veranstaltungen in Halle statt. Und auch dieses Jahr gab es wieder eine Ceremony of Resilience am 5. Oktober in Berlin, in der wir uns anhand einer Ausstellung und künstlerischer Performances anschauen, wie und in welcher Form wir in den letzten Jahren erinnert haben und wie Menschen sich in der Zukunft wünschen, dass community-übergreifend erinnert wird. Über das Jahr verteilt gab und gibt es noch weitere Veranstaltungen des Festivals und Infos dazu findet ihr eben auch auf Social Media und auch auf der Website von Hillel Deutschland, die das Festival jährlich ausrichten. Ein weiterer Raum der Erinnerung ist für uns die Plakatkampagne, die wir als Soli-Gruppe 9. Oktober zusammen mit Halle gegen Rechts, dem Teekiez und der mobilen Opferberatung Sachsen-Anhalt jedes Jahr gestalten. Nicht alle Überlebenden und Betroffenen haben die Möglichkeit, öffentlich zu sprechen oder an Veranstaltungen persönlich teilzunehmen. Und auch gibt es Menschen, die nicht öffentlich sprechen wollen. Und daher überlegen wir uns gemeinsam, vor allem zusammen mit dem Überlebenden Nathan Biffio, welche Fragen uns dieses Jahr besonders beschäftigen und bitten Überlebende, uns ihre Antworten mitzuteilen. Diese Antworten werden als Zitate auf den Plakaten sichtbar und die Kampagne läuft online auf Social Media, aber auch offline. Zum Beispiel werden die Plakate in Halle in Geschäften aufgehängt und an verschiedenen Orten plakatiert. Und dieses Jahr konnten wir zusätzlich erreichen, dass die Zitate auf über 200 Litfaßsäulen in Halle plakatiert wurden und zu sehen sind. Ein relativ neuer Raum des Erinnerns ist auch die Kundgebung in Berlin der Initiative Antisemitismus und Rassismus gemeinsam bekämpfen, die sich vor allem vor dem Hintergrund der zunehmenden Spaltung verschiedener Communities vor etwa 2 Jahren gegründet hat. Und deshalb gibt es auch dieses Jahr am 9. Oktober um 17.30 Uhr auf dem Oranienplatz in Berlin ein gemeinsames öffentliches Gedenken. Auch Überlebende, die an diesem Tag nicht nach Halle kommen können oder möchten, haben dort die Möglichkeit zu sprechen und gehört zu werden. Und auch dieser Podcast ist gewissermaßen ein Raum des Erinnerns.
Wir haben mit unseren GesprächspartnerInnen über den kommenden Jahrestag gesprochen. İsmet Tekin spricht darüber, was der Jahrestag für ihn bedeutet, an dem es sehr viel mehr Aufmerksamkeit gibt als im Alltag. Auch Christina Feist, Naomi Henkel-Gümbel und Molly Scharfman teilen Gedanken und Erlebnisse, die sie in Bezug auf den anstehenden Jahrestag in diesem Jahr haben.
Alle benennen eigentlich 2 Aspekte. Zum einen, wie die Zeit der Jahrestage neue Hoffnung mit sich bringt, der Wunsch, dass sich etwas verändert und verbessert hat. Und zum anderen, dass sich alte Enttäuschungen wiederholen oder eben neue Enttäuschungen entstehen. Dass es keine Verbesserung gibt, mehr noch, dass es eher Verschlechterungen gibt. Viele Überlebende beschäftigt der ständige Kampf um Anerkennung, der enorme Anstieg rassistischer und antisemitischer Mobilisierung und Gewalt in Sachsen-Anhalt, in Deutschland und weltweit. Und beschäftigen sich eben auch mit der Spaltung verschiedener Communities, die mit aller Gewalt vorangetrieben wird. Viele sind immer noch direkt und indirekt von den Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, dem 7. Oktober und dem bis heute stattfindenden Krieg in Gaza betroffen. Wir haben letztes Jahr schon beim Erinnern deutlich gemacht, dass der 9. Oktober nicht ohne den 7. Oktober und der 7. Oktober nicht ohne den 9. Oktober zu verstehen ist. In Gaza sterben täglich unschuldige Menschen und leiden an Hunger. Es befinden sich noch immer 48 Geiseln dort, unter ihnen 7 deutsche Staatsbürger. All diese Ereignisse können eigene Erfahrungen und Traumata reaktivieren und beeinflussen natürlich auch, wie Menschen eigene Erfahrungen verarbeiten, wie sie in die Zukunft blicken und welche Hoffnungen sie haben. Auch andere Konfliktherde wie die in Kurdistan, im Sudan, in Georgien, Afghanistan oder im Iran beschäftigen Überlebende in ihrem Alltag und können einen Einfluss darauf haben, wie sie die Welt wahrnehmen und welche Wünsche sie für die Zukunft haben. Zusätzlich ist die Zeit der Jahrestage, der hohen jüdischen Feiertage, eine Zeit der Reflexion des In-sich-Kerns. Es geht auch darum, was habe ich selbst für Fehler das letzte Jahr gemacht, was möchte ich dieses Jahr anders machen.
Also der Jahrestag ist eine mehr Aufmerksamkeit in diesen Tag geworfen wird von der Stadt Halle, von der Politiker und Politikerin und ändert sich natürlich viele Sachen nicht, aber der Tag ist wiederholen Tages für unsere Geschichte. Wir wiederholen jedes Jahr fast immer das Gleiche. Teilweise manche Sachen bewegen sich nicht gut, aber besser als gar nicht. Der Tag ist, der unseren Schmerz uns wieder größer macht. Der Tag, der unseren Kampf Freude macht. Der Tag für Zukunft uns vorbereitet. Der Tag, den Schwierigkeiten, den Problemen sozusagen für die Öffentlichkeit, für die Zivilgesellschaft, was zu verhindern, dafür braucht man was zu sagen. Also von sich alleine wird nichts. Aber in einer gewissen Zeit hat man auch Schnauze voll. Also 6 Jahre lang immer noch die gleichen Sachen daran zu arbeiten und weniger sich bewegt, dann natürlich ist nicht gut. Erstmal für die Stadt Halle, also danach für die Bundesland. Es gibt so viel Schwierigkeit und schwere Sachen, die zugehört, aber nicht richtig. Nur für den Moment zugehört und danach ist entweder in den Koffer gesteckt oder weggesteckt. Und das ist nicht schön.
Im Hinblick auf den Jahrestag denke ich einfach viel darüber nach, was aktuell so Themen sind, nicht nur die mich beschäftigen, sondern die vielleicht auch wichtig sind, quasi an diesem Jahrestag einfach noch zu erwähnen, Aufmerksamkeit hinzubringen. Und ich merke einfach, dass es halt wirklich immer noch die gleichen sind. Da hat sich trotz des Engagements der Betroffenen und Überlebenden ja nicht nur des Attentats von Halle, sondern auch anderer rechtsterroristischer Gewalttaten und Attentate einfach nicht viel getan, beziehungsweise so gut wie nichts getan. Und gerade im Bereich so Opferschutz und Opferhilfe, also wenn es um die Betreuung und Begleitung der Betroffenen und Überlebenden geht, wenn es um finanzielle Entschädigung geht, um Zugang zu medizinischen Leistungen, um Zugang zu psychologischer Hilfe und so weiter, da tut sich einfach wirklich nichts. Und das ist unglaublich frustrierend. Und ich frage mich dann auch immer, ob ich es eigentlich dieses Jahr auch noch schaffe, die Energie irgendwie zu finden, über diese Themen zu sprechen und da jetzt nochmal zu versuchen, Aufmerksamkeit zu generieren. Also ich bin irgendwo zwischen Frustration, Erschöpfung und manchmal habe ich auch echt einfach keinen Bock mehr, um ehrlich zu sein.
Und dieser Jahrestag, dann bekommt man Besucher, die große Ebene, kann man sagen, die Verantwortlichen, die solche Sachen zu verhindern können, wenn die wollen. Und deswegen ist die Jahrestag gut. Natürlich auch, ich betone das immer, wir haben nicht nur einen Anschlag, sondern mehrere. Es gibt Hoffnung bis die Jahrestag und kurz danach. Und wenn nicht geschehen ist, wieder Enttäuschungen. Und wieder baust du für komplette Jahre neue Hoffnung. Dann kommt dieser Jahrestag wieder nicht geschehen, wieder Enttäuschungen. Aber glaube ich fest daran, das werde sich ändern. Wann weiß es nicht, aber es wäre schon. Es ist auch sehr schwer, sehr harter Weg ist. Gemeinsam mit Zivilgesellschaft, mit Politiker und Politikerinnen, mit Journalisten, mit allgemeiner Menschheit. Also jede Art von Menschen brauchen wir an dieser Geschichte, jede Branche, diesen Weg so leichter zu machen, werden wir das schaffen.
Was mir aufgefallen ist im Laufe der Zeit, dass sich meine Verbindung zu diesem Ereignis, zu diesem Anschlag von Jahr zu Jahr ändern. Es gibt Jahre, in denen habe ich den Eindruck, oder Momente, in denen habe ich den Eindruck, dass mein Umgang damit besser ist und ich es eher geschafft habe, einen Umgang damit zu finden. Und in anderen Momenten, Situationen werde ich wieder an diesen Tag und in diese Zeit zurückgeworfen und auch in die Zeit des Prozesses gegen den Attentäter. Was mir dieses Jahr auffällt, ist, dass es mir schwerfällt, diesen Anschlag losgelöst zu sehen von dem 7. Oktober, wo ich mich auch wieder in der Synagoge wiedergefunden habe. diesmal nicht in Deutschland, sondern in Tel Aviv. Und ja, dahingehend merke ich auch jetzt, wo die hohen Feiertage näher rücken, dass sich etwas in mir zusammenzieht, ich angespannt bin.
I tried to go into synagogue on Rosh Hashanah. That's not even Yom Kippur. That's not even the day, but it's all very similar. I tried to walk in. I walked in. I started feeling dizzy. I started feeling sweaty. And I did the exact same thing I did back on Yom Kippur in 2019. I walked out. I walked out. I walked around the perimeter. I didn't just walk out randomly, because on the day of the attack, I did walk out randomly, or I felt like I needed to leave, and I just started wandering in a town. I say this a lot, that I never felt more safe. I felt extremely safe on that day, leaving the synagogue and just walking and being in a meditative state. And that's the last time that I ever felt safe again. So I walk out of the synagogue this year on Rosh Hashanah. I'm with my little niece, I'm with my sister, I'm with all these people, and I just have to leave, and I walk around. This time, instead of walking randomly, I specifically walk around the perimeter of the synagogue to make sure that there's security all across the building, because that's what was an issue a few months ago when there was the Capitol shooting. At the museum, when there was a shooting and the two Israeli embassy workers, Sarah and Yaron, were killed, there was not enough security around the building. There was only security in front of the building. And now we even go back to Hala, where there was no security at all, except the volunteer security that was inside the building that saved so many lives. So that's what I did on Rosh Hashanah. I tried to go in. I want to look at the text. I want to be able to sit with God. I want to be able to sit with my people, but I just can't.
Molly spricht hier darüber, wie sie dieses Rosh Hashanah erlebt hat, das jüdische Neujahr, was auch den Beginn der jüdischen hohen Feiertage darstellt, wie sie eben versucht hat, mit ihrer Familie am Gottesdienst teilzunehmen, aber nicht konnte und die Synagoge verlassen musste, wie sie sich auch nicht getraut hat, unbedacht spazieren zu gehen, wie damals in Halle, als sie kurz vor dem Anschlag die Synagoge verließ und sich dabei sehr sicher gefühlt hat, obwohl es eben dort nur den ehrenamtlichen Sicherheitsdienst gab, sondern jetzt genau geschaut hat, wo sich das Sicherheitspersonal befindet. Sie erwähnt auch die Ermordung der israelischen Botschaftsmitarbeitenden Sarah Milgram und Yaron Lischinski am Jüdischen Museum in Washington D.C. am 21. Mai 2025 in der Stadt, in der sie lebt, und es auch dort eben nicht genügend Sicherheitsvorkehrungen gab. Sie macht deutlich, dass sich diese Erfahrungen immer wiederholen. Und sie sagt auch, dass sie gerne in der Synagoge gewesen wäre, aber eben nicht gehen konnte, weil sie sich dort nicht sicher gefühlt hat.
Wir haben auch nach der konkreten Gestaltung des Gedenkens und des Jahrestages gefragt. Wie kann es funktionieren, dass Gedenken nicht immer gleich ist und inhaltsleer wird? Dass es möglich ist, verschiedene Perspektiven dazu Raum zu geben und Gehör zu verschaffen? Und dazu haben uns Christina Feist und Max Priborotsky geantwortet.
Wie können wir dieses Gedenken und Erinnern gestalten und vielleicht auch unsere Lebensrealitäten nach dem 7. Oktober 2023 einfangen? Wie können wir unser Gedenken gestalten, ohne das Leiden anderer zu minimieren, ohne quasi andere von der Bildfläche zu verdrängen? Und in die andere Richtung ja genauso. Wie können wir einen Diskurs weiterbringen oder überhaupt erst anfangen, ohne quasi anderen Menschen Raum zu nehmen? Und auch da liegt quasi die Verantwortung und dieses Antizipieren und dieses strategische Nachdenken müssen. Diese Belastung liegt bei den betroffenen Überlebenden und Hinterbliebenen. Also eigentlich bei denen, für die das Gedenken und Erinnern ja stattfindet.
Wie können wir verhindern, dass das Gedenken zum Anschlag inhaltsleer wird oder immer gleich ist? Ich denke, wir müssen einfach an Jana und Kevin gedenken und keine politischen Auseinandersetzungen an diesem Tag führen. Das habe ich gleich gesagt und jedes Jahr wiederhole ich das.
Ismet Tekin hat mit uns aber auch über Gedenken und Erinnerungsarbeit als Alltagspraxis abseits dieses Jahrestags gesprochen. Ein wichtiger Raum dafür ist der Teekiez, der Ort der Erinnerung und Solidarität, der aus dem zweiten Anschlagsort, dem Kiezdöner, hervorgegangen ist. Der Ort wird von Überlebenden und UnterstützerInnen getragen und gestaltet. Dort finden zum Beispiel Bildungsveranstaltungen, Lesungen, Ausstellungen oder Nachbarschaftstreffen das ganze Jahr über statt.
Teekiez, der schönste Ort aller Welt, für mich zumindest. Der Ort für Menschheit, der Ort für Schönheit, Ort für Kämpfen, Erinnern, Gedenken, Solidarität. Dieser Ort bedeutet fast alles seit dem Anschlagtag bis heute, ist ein Ort, der immer lebt. Und es wird auch immer leben, an meiner Seite, hoffe ich, alle Seiten wird so. Der Ort, die mir immer wieder Kraft gibt, der Ort, der immer neue Menschen reinbringt, gute Menschen natürlich, die für die Zukunft was machen wollen oder was anderes denken wollen, die hier kommen. Also Gedenken für mich ist jeden Tag. Also es gibt nicht einen Tag, dass ich an diese Geschichte nicht daran denke. Es immer jeden Tag ist was im Kopf oder immer jeden Tag gibt's einen neuen Jahrestag in einer anderen Stadt oder Veranstaltung. Also 365 Tage rund um die Uhr kann ich sagen, die Menschen, die betroffen sind, die denken jeden Tag daran.
Die aktuelle politische Lage, beispielsweise in Sachsen-Anhalt, wo der AfD für die nächste Landtagswahl Rekordergebnisse vorausgesagt werden, beschäftigte uns während unserer Gespräche. Kurz vor dem Jahrestag im letzten Jahr wurden Hakenkreuze in der Nähe des Teekiez gesprüht. Immer wieder erreichen den Gemeindevorsitzenden der jüdischen Gemeinde zu Halle Morddrohungen. In diesem Jahr wurde in der Schweiz ein junger Mann festgenommen, der eine Nachahmertat geplant hatte. Und dementsprechend haben auch unsere GesprächspartnerInnen einiges zur aktuellen Lage und auch zur aktuellen Bedrohung gesagt.
Vor diesem Anschlag war ich nicht so richtig achtsam. Also jetzt bin ich sehr konzentriert und jede Blick, jedes Wort, ich höre von Weitem und sehe ich von Weitem, wie es wird, weil das ist mir ernst geworden. Und natürlich, dass es für uns auch noch schwer wird, weil wir sind immer in die öffentlichen Räume sind, wie du sagst, die Synagogenvorsitzende mit Tod bedroht oder das ist auch für uns ist gefährlich. Was sich mit Hakenkreuzen sowas macht, dann kommt wieder die staatliche Arbeit. Das hat sich nicht geändert, also, sondern noch schlechter geworden. Wir werden das verhindern, wir haben das verhindert oder nein, da, seit 5 Jahren, jedes Jahr haben wir von den Politikern und Politikern gehört. Aber letztes Jahr in der Nähe von uns die Hakenkreuze zu sehen, was hast du dann geändert? Null, sondern hast du noch schlechter gemacht, weil du hast deinen Job nicht richtig gemacht.
Am meisten beschäftigt mich die enorme Steigerung des israelbezogenen Antisemitismus fast überall in Europa und auch außerhalb. Es wurde so ein Ausmaß erreicht, dass ich die Zukunft der jüdischen Gemeinschaft in schwarzen Tönen sehe. Insbesondere beängstigt mich die Entwicklung bei den Linken, bei der SPD und bei den Grünen. Die letztere kann man leider nicht mehr als Bündnis 90 bezeichnen. Ich bin enorm enttäuscht und noch mehr erschrocken. Ich habe keine Hoffnung in Sicht. Ich glaube jedoch an Gott.
Ich denke vor allen Dingen an das Erstärken der Rechten, ob jetzt in Form der AfD, verschiedenen Jugendbewegungen oder Gruppierungen von jungen Erwachsenen, die ja eigentlich unsere HoffnungsträgerInnen sein sollten. Und zu sehen, dass das gerade in dem Teil der Gesellschaft rechtes Gedankengut so starken Zuspruch findet, bereitet mir natürlich Sorge. Und ja, auch was den Umgang mit Gedenkveranstaltungen, also ob das jetzt Halle ist, Hanau ist, andere Solingen, ist etwas, was mir Sorge bereitet, ohne Frage. Also eigentlich Dinge, von denen ich gedacht habe in den Jahren danach, dass ich da doch irgendwie so einen leichten Kurswechsel abzeichnen lässt, würde ich heute anders betrachten. Also ich bin weitaus besorgter, ja, und letztendlich auch hinsichtlich der Allianzen untereinander. Es ist so, dass es, glaube ich, auch da viel aufzuarbeiten gibt hinsichtlich internalisierten Rassismus, Antisemitismus und auch Vorbehalten, die wir untereinander hegen und die, glaube ich, auch ein Hindernis sind, die Arbeit durchzuführen, die wir uns eigentlich zur Mission gemacht haben.
Die Betroffenen und Überlebenden des antisemitischen, rassistischen und misogynen Anschlags von Halle und Widersdorf an Yom Kippur 5780, dem 9. Oktober 2019, kämpfen bis heute um Anerkennung auf unterschiedlichen Ebenen. Bis heute sind beispielsweise Ismet Tekin und Afdax Ibrahim juristisch nicht als Überlebende des Anschlags anerkannt. Das wird sich zum Beispiel auch nicht mehr ändern, weil der Bundesgerichtshof schon 2022 die Revision der beiden verworfen hat. Es geht aber auch um andere Formen der Anerkennung, zum Beispiel durch soziale Entschädigung. Wir begleiten und unterstützen seit Jahren Überlebende, zum Beispiel in der Beantragung von Entschädigungsleistungen, wie zum Beispiel dem Opferentschädigungsgesetz, seit der Reform, die zum 01.01.2024 in Kraft getreten ist, namentlich bekannt unter dem Sozialgesetzbuch 14. Es ist ein Gesetz, was Menschen, die Gewalterfahrung machen mussten, die Möglichkeit gibt, verschiedene Entschädigungsleistungen zu erhalten, zum Beispiel die Übernahme von Heilbehandlungskosten. Der Prozess der Beantragung, der Kampf darum, anerkannt zu werden, ist aber mit sehr viel Zeit, Leid und Retraumatisierung verbunden. Wenn Menschen überhaupt die Kraft finden, die Anträge zu stellen, sind sie damit konfrontiert, dass sie immer wieder beweisen müssen, was ihnen widerfahren ist und wie schlecht es ihnen damit geht. Wir haben zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass Überlebende von den zuständigen Behörden vorgeworfen wurden, dass sie ihre Schmerzen und Folgen simulieren. Wir erleben auch, dass Anträge 2 Jahre nach Antragstellung nicht vollständig bearbeitet werden und wir wegen Untätigkeit klagen müssen. Oder wir erleben auch, dass Überlebende bis vor das Sozialgericht gehen müssen. Zum Teil gibt es auch die Erfahrung, dass Anträge abgelehnt werden und Widerspruch eingelegt werden muss. Das heißt, dass sie nicht als Überlebende nach dem Sozialgesetzbuch 14 anerkannt sind und Heilbehandlungskosten nicht erstattet werden und sie eben bis heute für ihre gesundheitliche Versorgung selbst aufkommen müssen. Darüber hinaus gibt es seit einem Jahr einen Landesopferfonds des Landes Sachsen-Anhalts für Betroffene schwerer Gewalttaten mit landesweiter Bedeutung, wie es so schön heißt. Und diese Unterstützung findet in Form von einer Einmalzahlung statt. Damit setzen wir uns jetzt seit einem Jahr auseinander. Einige Überlebende haben dort schon Anträge gestellt. Und auch wenn es dort im Vergleich zu anderen Behörden eine schnellere Bearbeitung gibt, sind wir trotzdem in der Situation, dass Antragstellende nachweisen müssen, wie schwer ihre Verletzungen und Folgen sind. Und dann eben auf dieser Basis die Entscheidung getroffen werden. Der Entscheidungsprozess und die Kriterien sind aber für uns nicht transparent und nachvollziehbar. Sie erscheinen manchmal auch recht willkürlich und abgesehen davon, dass die Summen von entweder 300 Euro, 1000 Euro, 3000 Euro oder bei Tod eines Angehörigen 5000 Euro sind, sind das eben auch keine immens großen oder langfristigen Unterstützungsmöglichkeiten.
Ich habe dieses Attentat überlebt, weil der deutsche Staat versagt hat. Und das Mindeste, was der deutsche Staat jetzt tun kann, ist mir zumindest meinen Weg zur Behandlung und zur Heilung zu ebnen, zu ermöglichen und zu finanzieren. Und dann muss ich das alles über mich ergehen lassen, in der Hoffnung, ohne Garantie, ja, in der Hoffnung, dass ich dann vielleicht freundlicherweise einen Teil meiner Therapiekosten erstattet bekomme. Und das sind Prozedere, die dauern Jahre und Jahrzehnte, die gehen mit horrenden Zusatzbelastungen einher. Und gleichzeitig merke ich aber eben auch, die Menschen, die an Entscheidungsstellen sitzen, in Machtpositionen sind, und damit meine ich konkret PolitikerInnen, aber auch zum Beispiel Menschen, die beim elendigen Landesamt für Gesundheit und Soziales in der Verwaltung sitzen. Das sind Menschen, die erstens für sich beanspruchen, dass sie besser wissen, wie es mir geht, als ich das weiß, die mich als Betroffene und Überlebende konsequent seit Tag 1 in eine Bringschuld bringen, in der ich nachweisen muss, dass ich traumatisiert bin von einem Terrorattentat und nicht nur von einem Terrorattentat, sondern, das muss man ja auch sagen, einem öffentlich bekannten, breitgetreten, massiv in den Medien darüber berichteten Terrorattentat. Und ich muss trotzdem nachweisen, dass das schlecht für mich war, dass das keine gute Erfahrung war, dass ich nachhaltig und langfristig einen sogenannten Schaden davongetragen habe.
I talked about this with another survivor from Halle, who we were different ages when the attack happened. And she always, you know, bemoans that she was just a few years out of college. She didn't know how to do paperwork and be an adult. And she was just coming into adulthood. And from my perspective, I had been an adult for a little bit. I was 31. And everything that I had built as an adult, I was really proud of. Not all of it came with a lot of pride and a lot of work. And with the Halle attack, everything in my life truly fell apart. So I had to redo adulthood, or I'm kind of down a rung in life where I'm kind of down on my luck. That's how it has felt since Halle. Which is kind of ironic because you can say, oh, well, my life was saved. And I'm extremely grateful for that. But I don't fully understand it. I don't fully understand why it had to happen, why that kind of hate exists in this world, why I had to encounter it in that way. Because it is really, if you think about it, my story is different from the others. I was actually more exposed at a certain point. I was outside. I was at the exact same spot where he came just a few minutes later. And I was completely exposed while it was happening. I was so close to him and he didn't see me. And you just think about it. And yeah, there's this really spiritual, ancestral situation going on. I can't pretend that it did not exist and I can't not be grateful. But I don't understand the bigger picture here. I don't understand why people had to be murdered so brutally. I don't understand why this hate still exists in this world and that the world is so much worse off than it was then. And I don't understand why I have to struggle so much. The struggle is just so much. And there are days that the main thing that keeps coming up, and I don't know when it started, is just I am sick and tired of this. I'm sick and tired of it. I'm sick and tired of living this way. I have tried so many things. I've done what I could. I've done what I can to rebuild my life, to make my life better, but it doesn't work. Like trauma it's really embedded into one's body. It's very, very hard to overcome. No matter how many wins you have, no matter how many weeks that you might have that are good, it comes back.
Molly Schafmann beschreibt, wie sie mit einer weiteren Überlebenden darüber im Gespräch war, in welchen Lebenssituationen sie sich vor dem Anschlag befanden, dass die Gesprächspartnerin jünger war und gerade dabei war, ihr Erwachsenenleben zu organisieren. Molly selbst war 31 Jahre alt und zum Zeitpunkt des Anschlags stolz auf das Leben, was sie sich aufgebaut hat, weil es sie auch viele Ressourcen gekostet hat. Seit dem Anschlag musste sich das alles mühsam zurückerkämpfen. Sie muss ihr Erwachsenenleben neu gestalten. Sie beschreibt das als ironisch, weil ihr Leben wurde gerettet und sie ist natürlich sehr dankbar dafür. Sie versteht bis heute nicht, warum dieser Anschlag passieren musste, warum zwei Leute brutal ermordet wurden. Sie beschreibt auch, dass ihre Situation sich von denen der anderen unterscheidet, weil sie zum Zeitpunkt des Anschlags außerhalb der Synagoge war. Dass der Attentäter sie nicht gesehen hat und sie nicht aufeinander getroffen sind. Aber sie dadurch diesem Anschlag ganz anders ausgesetzt war. Und sie spricht darüber, dass sie nicht versteht, warum es so viel Hass gibt und dass der Zustand der Welt ein viel schlechterer ist als noch vor 6 Jahren. Sie versteht nicht, warum sie so sehr mit all dem kämpfen muss. Sie ist müde davon, sich ständig um ein besseres Leben zu bemühen, ständig darum zu kämpfen, ihren Alltag zu bewältigen. Egal wie viel sie macht und wie hart sie daran arbeitet, wie viele Fortschritte sie auch macht und wie viele gute Wochen sie hat, in manchen Situationen holt sie das Trauma, was fest in ihrem Körper eingeschrieben ist, einfach wieder ein.
nach 5 Jahren müssen die Betroffenen, da muss es dann auch mal wieder gut sein, ist einfach so eine Frechheit und so ein Schlag in die Magengrube und gleichzeitig so emblematisch für den Umgang in Deutschland mit Betroffenen, Überlebenden und Hinterbliebenen rechter Gewalt. Mir fehlen dafür fast schon die Worte.
Also allererst muss ich noch betonen, diese Anerkennung von juristisch mir, ich würde nicht anerkannt, das ist für mich persönlich scheißegal. Damit habe ich nur alle Menschen, also allererst für mich, sondern alle anderen Menschen gezeigt, dass in Deutschland gibt es eine Gerechtigkeit, aber nicht für alle. Das war für mich sehr wichtig. Und wie auch ich immer betone, wir haben mehrere Anschläge. Deswegen wir gedenken, jeder Gedenke kann nicht gleich aussehen. Ich habe seit 6 Jahren mehrere Anschläge erlebt, mehrere Schwierigkeiten gesehen, mehrere Enttäuschungen gesehen, erlebt. Und dafür, ich kann nur über meine Geschichte Gedenken machen. Und die anderen Menschen zum Beispiel haben, die sind anerkannt, aber die haben andere Schwierigkeiten dazu bekommen. Gesundheitliche Schwierigkeit, Arbeitsunfähigkeitsschwierigkeit. Und dann, die müssen dann anders reagieren.
Da ist so viel falsch in Deutschland. So, so, so viel falsch. Und auch da, ich meine, finanzielle Anerkennung ist bei weitem nicht alles. Aber sie macht einen riesengroßen Unterschied für Betroffene. Und kann vor allem, wenn es um Heilungs- und Behandlungsprozess geht, extrem viel Stress abfangen. Ich glaube ganz ehrlich, mir wäre es in den letzten 6 Jahren weniger schlecht gegangen, wenn ich zumindest gesicherte finanzielle Anerkennung und Hilfsleistungen für die Heilungs- und Behandlungskosten dieses Attentats erhalten hätte. Wenn ich nicht jeden Schritt hätte kämpfen müssen, wenn ich mich nicht jahrelang mit dem Lageso hätte streiten müssen, wenn ich nicht von einem völlig inkompetenten, fahrlässigen Gutachter beim Lageso begutachtet worden wäre, wenn ich nicht meine Therapiesitzungen auch noch darauf verschwenden muss, diese Begutachtungssituation zu verarbeiten, sondern mich darauf konzentrieren kann, dieses Trauma des Attentats zu bearbeiten.
Diesen Kampf um Anerkennung verbinden unsere GesprächspartnerInnen mit Forderungen und Wünschen an Politik, JournalistInnen und Gesellschaft nach Maßnahmen und ausreichend Raum für die Sichtbarkeit aller Betroffener.
Es fängt damit an, dass das Narrativ und die Deutungshoheit, nämlich nicht nur über das Attentat oder ein Attentat selbst, sondern vor allem auch über die unmittelbaren und langfristigen Folgen davon für Betroffene, Überlebende und Hinterbliebene zu 100% bei den Betroffenen, Überlebenden und Hinterbliebenen liegen muss. Wir müssen uns das immer noch erkämpfen. Wir machen das auch immer noch, weil wir quasi keine andere Wahl haben. Aber auch das ist eine Zusatzbelastung, die nicht anerkannt wird als solche. Die Expertise von Betroffenen, Überlebenden und Hinterbliebenen wird auch nicht als solche anerkannt. Und gleichzeitig merke ich aber auch, das, was in die Öffentlichkeit dringt und auch das, was in die Öffentlichkeit gebracht wird von PolitikerInnen und so weiter, sind quasi die Erfolge und das sind Erfolgsnarrative und Rettungsnarrative von wegen, ja, wir haben jetzt hier einen Opferfonds etabliert für die Betroffenen und es gibt Pauschalleistungen und das wird dann präsentiert als hier Geschenk zum 5. Jahrestag und sie können rückwirkend Anträge stellen und so weiter. Das klingt alles ganz fantastisch, aber die Realität ist, dass Betroffene trotzdem zu BittstellerInnen umfunktioniert werden. Wir stehen in einer Bringschuld. Unser Trauma wird uns abgesprochen, nicht anerkannt. Andere Menschen glauben, dass sie besser wissen, wie es uns geht als wir selbst und so weiter und so fort.
Ja, das hängt wieder mit den Politikern. Alles hängt mit denen ab, weil die müssen Sachen freigeben, die müssen Sachen feststellen. Und dass wir mehr machen können. Wir können mehr machen, aber wir haben den Wut und Mut zusammen, aber unser Budget und Kapazität reicht dafür nicht.
Das nächste, was dazu kommt zu dieser Anerkennungsfrage, ist, dass ich oft genug den Eindruck habe, solche Veranstaltungen oder auch Podcasts wie dieser werden ja von Menschen gehört und besucht, die quasi eh schon im Thema sind, die eh schon irgendeine Form von Interesse haben. Und das sind leider, das muss man sagen, meistens nicht die Menschen, die dann an Entscheidungsstellen, in Entscheidungspositionen und Machtpositionen sitzen. Anerkennung für Betroffene hieße aus meiner Perspektive auch, dass sich PolitikerInnen und eben auch SachbearbeiterInnen des Lageso und andere Menschen, die an wichtigen Positionen sitzen, aktiv mit uns auseinandersetzen. Und das da heißt, sie hören uns zu. Sie hören uns zu und sie diskutieren nicht mit uns darüber, ob wir jetzt recht damit haben, wie wir unser Trauma erleben, wie wir mit unserer posttraumatischen Belastungsstörung leben. Und sie diskutieren auch nicht mit uns darüber, ob es uns zusteht, Heil- und Behandlungskosten erstattet zu bekommen. Auch das ist aus meiner Sicht Anerkennung für betroffene Überlebende und Hinterbliebene. Und letztlich, und das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, Anerkennung heißt aber vor allem, dass unsere Stimmen lauter werden. Und zwar nicht nur deshalb, weil wir unsere Arbeit weiterhin machen als betroffene Überlebende und Hinterbliebene, sondern vor allem deshalb, weil andere Menschen, Menschen aus der Zivilgesellschaft, Leute, die sich engagieren wollen, uns helfen wollen. Und wichtig dabei ist, dass diese Menschen sich selbst und ihre Erwartungshaltungen zurücknehmen und uns quasi einfach ein Megafon geben. Gerade in der deutschen Öffentlichkeit ist einfach nicht sehr viel Platz für betroffene Überlebende und Hinterbliebene. Wir bekommen quasi nicht jeder unseren eigenen Platz, sondern wir müssen uns den Platz für quasi eine Person alle teilen. Und damit meine ich, dass zum Beispiel auch kein Raum dafür da ist, über unterschiedliche Bedürfnisse mehrerer Betroffener zu sprechen. Es ist gerade im öffentlichen Diskurs und auch in der Berichterstattung oft genug so, dass eine Person, eine marginalisierte Person als Repräsentantin für die zugehörige marginalisierte Gruppe gelesen wird und gehört wird. Und damit gibt es dann keinen Raum mehr für die anderen. Und das ist ein riesengroßes Problem. Ich glaube, das ist etwas, was wir dringlichst nicht nur thematisieren, sondern vor allem auch ändern müssen. Und ich glaube, das ist aber auch etwas, das extrem wichtig ist, wenn wir so Gedenk- und Erinnerungsveranstaltungen denken. Es muss Raum geben für alle betroffenen Überlebenden und Hinterbliebenen, die sprechen wollen, sich auch auszudrücken, um das überspitzt und bewusst provokant zu formulieren. In der deutschen Öffentlichkeit oder im öffentlichen Diskurs in Deutschland ist halt nur Platz für einen Juden. Und das meine ich als Kategorie gedacht und vor allem auch auf Basis genau der Erfahrung, die du gerade angesprochen hast. Also der 7. Oktober ist 2 Tage vor dem 9. Oktober. Niemand hat sich diese Daten ausgesucht. It is what it is. Aber ich habe das mehr als deutlich gemerkt, dass am 9. Oktober 2023 null Aufmerksamkeit auf diesem Jahrestag des Attentats in Halle lag und auch im vergangenen Jahr. Also es gibt einfach keinen Raum. Es gibt keinen Raum, weil der 7. Oktober 2023 jetzt sozusagen das Attentat von Halle überschattet. Und ich glaube, das ist nicht nur aufgrund der zeitlichen Nähe dieser beiden Jahrestage, sondern auch, weil es quasi bei beiden Jahrestagen zu einem guten Teil auch einfach um Antisemitismus geht. Und das ist, wie soll ich sagen, in diesem sehr unkomplexen und eigentlich quasi tunnelblickhaften öffentlichen Diskurs, den wir da in Deutschland haben, der überhaupt nicht reflektiert ist, geht es quasi zweimal um Gewalt gegen Juden. Und deswegen reicht die Aufmerksamkeit dann nur für das, was jetzt quasi unmittelbarer ist. Und das ist der 7. Oktober 2023. Und um ehrlich zu sein, ich hasse es, dass ich das sagen muss. Ich hasse es, dass das die Situation ist. Ich würde mir wünschen, dass der öffentliche Diskurs differenzierter und reflektierter wird. Ich würde mir wünschen, dass wir auch Zusammenhänge erkennen können, dass wir auch darüber reden können, wie es zum Beispiel betroffenen Überlebenden und Hinterbliebenen des Attentats vom 9. Oktober in Halle nach dem 7. Oktober 2023 ging. Mir ging es katastrophal. Das war absolut retraumatisierend für mich. Ich habe Rückschritte gemacht in meinem Heilungs- und Behandlungsprozess. Ich hatte massive Panikattacken, die qualitativ wieder so waren wie damals nach dem Attentat, obwohl es dazwischen schon besser ging. Und das sind aber alles Themen und Gespräche, für die dann einfach kein Raum ist.
Was ich mir wünschen würde, ist, dass tatsächlich diese Bemühungen um ein betroffenen, orientiertes Gedenken mehr Platz finden würde in der Gestaltung von der offiziellen Gedenkkultur und dass, ja, dass es nicht Parallelveranstaltungen sind, sondern dass Leute, die tatsächlich diesen Tag durchlebt haben und betroffen sind, als die Kernperson wahrgenommen werden und nicht derzeitig politischen Führungspersönlichkeiten, sondern eben die Leute, die ja den tatsächlich auch das bei der persönlichen Aufarbeitung hilft.
Trotz allem haben wir nach Momenten der Hoffnung und der Solidarität gefragt. Bei den Antworten wurde aber auch viel Enttäuschung und Desillusionierung deutlich. Gleichzeitig sind einige Betroffene und Überlebende des Attentats von Halle im Solidaritätsnetzwerk der Betroffenen von rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt vernetzt.
Wir sind mittlerweile ein Netzwerk von fast über 24 Initiativen, das bundesweit aktiv ist. Was man vielleicht auch sagen muss, ist, dass natürlich diese Arbeit nur stattfinden kann, weil alle andere Initiativen und auch Angehörige oder Überlebende diese Arbeit schon sehr lange gemacht haben und wir von diesen Initiativen gelernt haben. Genannt sei an der Stelle zum Beispiel der Freundeskreis im Gedenken an die rassistischen Brandanschläge von Mölln, aber auch die Familien rund um Mehmet Kubaschik, also Gamze Kubaschik und die Initiative in Dortmund, Semir Şimşek und auch viele andere, die im Kontext der Aufklärung zum NSU gearbeitet haben. Von diesen Initiativen haben wir viel gelernt, viel mitgenommen und auf diesem Wissen bauen wir dieses Netzwerk auf. Ein Teil ist eben die Vernetzung, der Austausch von Überlebenden, Angehörigen und Betroffenen untereinander, dass sich regelmäßig getroffen wird, dass über Erfahrungen gesprochen wird mit Gedenktagen, mit selbstbestimmtem Erinnern, mit der Politik und den Forderungen auch und den Wünschen, die es auf politischer Ebene gibt, zum Beispiel zur Reformierung des Opferentschädigungsgesetzes oder eben auch zur Reformierung des Umgangs der Polizei in Krisensituationen, in Anschlagssituationen. Genau, wir besprechen quasi, welche Forderungen und Möglichkeiten es gibt, die wir auf der politischen Ebene umsetzen können, aber auch auf der gesellschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Ebene. Und die Überlebenden aus Halle sind auch ein Teil des Netzwerks.
Wir, und damit meine ich halt echt betroffene Überlebende und Hinterbliebene rechtsterroristischer Gewalt in Deutschland seit 1945 in Wahrheit, reden uns hier seit Jahren und Jahrzehnten den Mund fusselig über so gut wie immer die gleichen Themen und es passiert einfach nichts. Ich habe den Eindruck, uns hört einfach niemand zu, beziehungsweise uns hören viel zu wenige Menschen zu und vor allem schon gar nicht die Menschen, die an der Schnittstelle und an Machtpositionen sitzen. Und gleichzeitig, und das muss ich aber auch eingestehen, ich mache ja weiter. Also ich mache ja meine Arbeit weiter als Betroffene und als Überlebende und ich spreche weiter über meine Erfahrungen und meine Erlebnisse und ich bemühe mich weiter, was zu verändern. Und wenn ich ehrlich bin, heißt das ja in irgendeiner Form, dass ich durchaus glaube, dass ich was tun kann und dass ich was erreichen könnte. Das heißt, irgendeine Form von Hoffnung habe ich wahrscheinlich. Aber ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen die Hoffnung der Verzweifelten. Weil wenn ich mich daran nicht klammern kann, dann gibt es eigentlich nichts mehr. Und dann ist es wirklich traurig und dunkel.
Ich würde sagen, wovon ich enttäuscht bin, ist, dass die Fortschritte, von denen ich geglaubt habe, dass wir sie in den ersten Jahren gemacht haben, ob zivilgesellschaftlich, in der breiten Zivilgesellschaft oder auch innerhalb von verschiedenen betroffenen Gruppen, dass es da auch Rückschläge gab und sich da auch abzeichnen lässt, dass es Zuwachs gibt an Vorbehalte, an Stereotype und dass letztendlich wir es nicht geschafft haben, rechten Gedanken, Gedankengut die Stirn zu bieten, eben auch in Form von Zusammenhalt. Das, denke ich, ist ein Rückschlag und ist vor allen Dingen auch ein sehr bitterer Rückschlag, weil ich tatsächlich auch geglaubt habe, dass wir das mit der Vernetzung geschafft haben, was ein weiterer Schritt in eine richtige Richtung ist, in eine gerechtere, offene Gesellschaft. Aber das Leben ist, glaube ich, ein Tango und es gibt einige Schritte zurück und einige Schritte vor. Und ich glaube, man darf den Optimismus da nicht verlieren.
Recently I was struggling and I was having a very difficult time finding a therapist. takes insurance, who is available, is flexible. I have a very, very chaotic schedule. It's so hard to find a therapist. And I called some hotline because I didn't have a therapist. So I called the hotline and, you know, some resources. And almost every single resource asks you right away, are you thinking about harming yourself? Is something like, are you feeling suicidal ideation? And it's never gets there to that level. I get very frustrated. But I get frustrated. I'm disappointed with how things have turned out. My days and weeks are very, very stressful and grit and filled with grit. And I have to use my toil so hard for work. And I also can't take not work because if I don't work, then I don't have any money. And this is not Germany. and I know, but I also know that there are issues with the system and survivors there. But there's no option for me not to work to maintain a lifestyle and to be able to live an independent life. So it never gets to that level, but I'm extremely disappointed in so many things. It doesn't take away from the moments in life that are the walks and my family and my niece and my nephew and moments of joy that exist. It doesn't take that away from it. But overall, I'm extremely, extremely disappointed. But I do always have hope. Now, I don't always feel the hope, but I never, ever, ever, ever give up. Ever, ever, ever give up. I will never give up.
Molly Schafmann beschreibt, dass sie auf der Suche war nach einer Therapeutin, dass es für sie sehr schwierig ist, eine gute Therapeutin zu finden und dass sie eine Hotline angerufen hat in einem Moment, wo es ihr nicht gut ging. Und bei jeder Hotline wird eben zunächst gefragt, ob die Person, die anruft, darüber nachdenkt, sich selbst zu verletzen oder suizidale Gedanken hat. Sie beschreibt, dass es sie nie zu diesem Zustand kommt, aber dass sie sehr frustriert ist, dass sie in Situationen kommt, wo sie sehr enttäuscht ist über wie ihr Leben momentan aussieht und dass manche Tage für sie sehr schwierig sind, dass sie sehr gestresst ist, sie sehr hart darum kämpfen muss, ihren Alltag zu bewältigen und auch ihren Arbeitsplatz zu erhalten, weil es für sie auch klar ist, dass es keine Alternative ist, nicht zu arbeiten, weil sie eben selbst Geld verdienen muss in einem Land, das weniger soziale Sicherungssysteme hat, also in den USA. Auch wenn es eben in Deutschland Probleme gibt mit der Gesundheitsversorgung von Überlebenden. Aber da gibt es nochmal einen Unterschied zwischen Deutschland und den USA. Und für sie ist es keine Option, nicht zu arbeiten, um zu überleben, um in irgendeiner Form eine kleine Form der Unabhängigkeit zu haben. Sie ist extrem enttäuscht über viele Dinge. Diese Enttäuschung nehmen ihr aber auch nicht die Momente mit ihrer Familie. Sie sagt auch, dass es Momente der Freude gibt, aber sie ist momentan sehr enttäuscht darüber, wie der Zustand der Welt ist und wie ihr Zustand aktuell ist. Sie macht aber auch deutlich, dass sie die Hoffnung niemals verliert und dass sie niemals aufgeben wird.
Enttäuschungen sind viel zu viel. Also wenn man darüber redet, braucht man nicht einen Tag, sondern mehrere Tage. Gute Sache kann ich sagen, wir sind bundesweit vernetzt. Die Anschlagorte, die bundesweit sind, wir sind vernetzt und in meiner Meinung nach, wir arbeiten sehr gut miteinander. Von den Politikern und Politikerinnen-Ebenen auch gibt's Menschen, die wirklich was wollen und mitmachen. Wir kämpfen für uns alle, für eine bessere Zukunft für Menschheit. Und wir wollen einen Vorbildland schaffen für andere Länder. Und für uns alleine persönlich machen wir nichts. Sonst hätten wir diesen schweren Weg uns nicht genommen. Und hätten wir andere Sachen versucht und unser Leben zu leben können. Aber nein, wir haben uns entschieden, für dieses Land und für ein besseres Land, ein Vorbildland für die Welt zu schaffen. Und das ist möglich. Also nur, wenn man will. Also wir wollen, aber die, die uns helfen, die wollen nicht.
Was mir Hoffnung macht, sind tatsächlich eigentlich die zwischenmenschlichen Interaktionen und Gespräche und tatsächlich, wenn es Leute schaffen, auch Vulnerabilität zu zeigen und auch zu zeigen, dass sie vielleicht anders denken als ich und trotzdem offen sind für einen Dialog. Ich glaube, das ist einfach sehr wichtig. Und ich merke es auch bei mir, dass ich Angst habe, gewisse Räume zu betreten oder an gewissen Diskursen teilzunehmen. Und ich sehe es auch bei anderen Menschen. Und wenn sich Leute trotzdem dazu überwinden können, teilhaben zu können an einem Austausch, ist es eigentlich immer etwas, was ich als sehr gewinnbringend empfinde.
Unmittelbar nach dem Attentat, beziehungsweise auch noch oder vor allem während des Prozesses gegen den Täter von Halle, war ich ja auch einfach sehr stimmenstark, wie einige andere NebenklägerInnen auch. Hab viel gesprochen mit Medien und in der Öffentlichkeit, auch bei Gericht erzählt, wie ich den Tag des Attentats erlebt habe. Und so hat mein Engagement quasi auch so richtig angefangen. Wenn ich merke, okay, ich bin da jetzt nicht alleine mit meinen Erfahrungen und mit dem, was ich mitmachen musste und immer noch muss. Und ich kann hier quasi mehr bewegen, nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für andere. Ich möchte mein Gedenken, mein Erinnern nach meinen Bedürfnissen ausrichten. Und ich möchte mich insgesamt, glaube ich, mehr auf die Hinterbeine stellen und mehr dafür einsetzen, dass es diese Möglichkeit und diesen Raum auch für andere Betroffene, Überlebende und Hinterbliebene gibt. Ich möchte mehr machen, ich möchte dabei bleiben, aber ich möchte meine Arbeit nach meinen Bedürfnissen und meinen Konditionen ausrichten. Allein schon als Gegengewicht zu dieser Abhängigkeit von Initiativen, von Stellen wie Landesamt für Gesundheit und Soziales, von PolitikerInnen.
Danke, dass ihr immer da seid und uns nicht alleine lasst, weil wir brauchen euch. Ohne euch geht nicht. Wie ich vorhin gesagt habe, ein Wort manchmal hilft dir monatelang, dich darüber zu freuen, zum weiterzuleben, weiter schöne Sachen zu denken. Wir sind immer präsent, Vorbild, sprechen wir. Wir reisen uns zusammen. Das ist nicht einfach. Und danach ist schwer. Und was wäre uns freuen und darüber glücklich macht, was wir sagen, wenn was Schönes bringt. Und wenn was sich geändert, dann freuen wir uns, weil wieder trotzdem nicht für uns, sondern Gott sei Dank, es werde nicht wieder was kommt. Unser Leben ist kaputt gegangen, dass die anderen Menschen leben, nicht kaputt zu gehen. Aber schaffen wir zusammen. Der Tag kommt. Wann, weiß es nicht, aber kommt.
Vielen Dank an unsere GesprächspartnerInnen und auch vielen Dank an dich, Rachel. Wenn ihr euch weiter informieren wollt, verlinken wir euch wie immer einiges in den Links zum Podcast. Aber als letzte Frage nochmal an dich, Rachel, wie kann man denn auch unabhängig vom Jahrestag die Überlebenden und den T-Kids unterstützen und vielleicht nochmal zum Schluss, wo kann man denn am Jahrestag gemeinsam gedenken?
Unabhängig am Jahrestag freuen wir uns natürlich, wenn ihr zu den Veranstaltungen des T-Kids kommt, wenn ihr für den Tekiz spendet, um den Ort zu erhalten. Wir freuen uns auch, wenn ihr weiterhin Überlebende und Betroffene für Veranstaltungen einladet, um ihre Perspektiven deutlich zu machen und um denen Gehör zu verschaffen. Wenn ihr weiter für die Aufklärung zum Anschlag euch einsetzt, wenn ihr euch weiter dafür einsetzt, dass Antisemitismus und Rassismus gleichermaßen bekämpft werden muss und auch, dass eben Communities nicht gegeneinander ausgespielt werden. Und zum Jahrestag freuen wir uns, wenn ihr die Zitatkampagne teilt online, wenn ihr die Plakate verteilt und wenn ihr am Jahrestag entweder in Berlin am 9.10. um 17.30 Uhr am Oranienplatz bei der Gedenkkundgebung dabei seid oder wenn ihr nach Halle kommt zu unserer Kundgebung von 16 bis 18 Uhr vor dem Tierkiez.
Wir sitzen natürlich wie immer noch an weiteren Podcast-Folgen. In der Zwischenzeit findet ihr uns wie immer im Netz nsu-watch.info. Ihr könnt uns auf Social Media folgen, @nsuwatch. Und wir freuen uns auch, wenn ihr unseren monatlichen Newsletter bestellt. Vielen Dank, Rachel, dass du in dieser Folge dabei warst. Und vielleicht war das ja nicht das letzte Mal. Vielen Dank. Tschüss.
Vielen Dank an dich, Caro, und auch an NSU Watch, dass ihr unsere Arbeit unterstützt und uns den Raum für die Perspektiven gegeben habt. Tschüss!